Hörst du das? Ich glaube, aus dem Audimax hat Jochen Wegner gerade leise geweint. Herzlich willkommen zu die Schaulustigen hier im wunderbaren Mojo Club auf der Reeperbahn.
Herzlich willkommen.
Neben mir steht der fantastische Matthias Kalle, stellvertretender Chefredakteur vom Zeitmagazin. Und mit mir gemeinsam macht er diesen tollen Podcast.
Ich habe die Freude und die Ehre, diesen Podcast gemeinsam mit unserer Zeitmagazin-Kolumnistin, Bestsellerautorin und Komikerin Sophie Passmann zu moderieren. Hallo, hallo, hallo. Ich brauche meine Kette.
Verschiedene Umbauarbeiten. So.
Also.
Was waren das für zwei Wochen zum Fernsehen?
Meine Güte.
Meine Herren. Ich bin ein bisschen erschöpft, habe Burnout jetzt schon.
Ja. Wir müssen dazu sagen, wenn wir heute etwas schwächeln, dann hat das einen einfachen Grund. Gestern war in Berlin der Deutsche Filmpreis. Ich glaube, Stimmt. Man sagt Lola.
Die Lola, ja.
Und wir haben den nicht direkt gemeinsam erlebt, wir haben ihn unterschiedlich
ja,
anders erlebt, weil ich bin vom Fernseher eingeschlafen und du warst dort. Und
richtig.
Hast auch eine Laudatio
gehalten.
Ich bin
auch fast gehalten.
Eingeschlafen. Sophie, erzähl mal für Leute wie mich, die alles nur aus dem Fernsehen erleben, wie ist es so auf dem Deutschen Filmpreis? Mir interessiert mich.
Schauspieler und Schauspielerinnen sind wirklich genauso schön, wie man denkt. Ich hatte die Hoffnung, dass wenn man die dann im Echt sieht, dass man denkt, ja, okay, komm, da ist auch viel. Nein, es sind die schönsten, symmetrischsten Menschen, die ihr euch vorstellen könnt. Alle sind wahnsinnig gut angezogen und kein Mensch ist freundlich oder hat Spaß. Das war meine erste große Erkenntnis. Ich durfte tatsächlich eine Laudatio halten für den besten Kinder- und Jugendfilm. Es ist Rocker geworden, ein tatsächlich ganz toller Film mit einem jungen Mädchen in der Hauptrolle. Der Film fängt damit an, dass sie einen Airbus selber fliegt.
Ja.
Und ich dachte, wie geil wäre meine Kindheit als junges Mädchen gewesen, wenn ich gesehen hätte, dass fantastische, absurde Dinge jungen Mädchen passieren können.
Ich wollte dir das einschenken.
Ich schenke dir das jetzt ein, dieses
okay,
Wasser.
Wir
schenken uns gegenseitig Wasser ein. Und sonst, es hatte seine Längen. Ich glaube, die Veranstaltung an sich war dann 4 Stunden. Wie lange war es im echten Fernsehen?
Also
dann?
Im Fernsehen, es wurde komischerweise war es so, die Heute-Show war vorbei. Da hatte ich schon Schwächemomente.
Bist ja jetzt auch 34, ne?
dann kam zu meinem Überraschen nicht Aspekte, sondern Aspekte musste pausieren wegen des Deutschen Filmpreises. Er ging um 11 Uhr los. Er ging offiziell bis 2:15. So ab 1 wurde es schwierig, sagen wir es mal so. Und dich habe ich gesehen. Das war toll. Das hat mir gut gefallen. Und,
was sollst du noch sonst sagen?
Naja,
war
ich, könnte
ganz
noch,
okay.
ich könnte dich noch fragen, Sophie, es gab für dich einen kleinen Panikmoment.
Oh ja, denkt man jetzt gar nicht, ich bin sehr unsouverän bei solchen Veranstaltungen. Und ich habe mich tatsächlich aus Versehen in der Backstage-Toilette eingeschlossen. Gott sei Dank nach meiner Laudatio, weil dann kommt man, das ist der einzige Moment, wo man als Laudatorin dann weg darf, weil man sitzt in den ersten Reihen als jemand, der auf die Bühne geht. Und wenn man dann aufsteht, muss sofort hektisch ein sehr schick angezogener Student im Zara-Sakko auf die Bühne, auf den Platz, wo man sitzt. Und dann sitzt auf einmal statt Florian David Fitz so ein etwas nervöses Mädchen im sehr schönen Kleid neben einem, was unterhaltungstechnisch jetzt ähnlich, egal. Und dann bin ich, nachdem ich die Laudatio gehalten habe und Backstage war, dachte ich, perfekter Moment, um nach den ersten knackigen 2,5 Stunden mal kurz auf Toilette zu gehen. Bin dann auf die Toilette und es gab nach den Kabinen so eine Zwischentür. Und die war offen, als ich rein bin. Und als ich rauskam, war die zu. Und ich dachte, ja, eine zu Tür, da habe ich ja auch schon öfter mit gehandelt und habe das oft sehr erfolgreich gemacht. Und die war aber leider abgeschlossen. Das dazu führte, dass ich wirklich 20 Minuten in dieser Toilette eingesperrt war.
Aber das Entscheidende ist, ich habe das quasi deshalb gesehen, weil ich wusste, wo du sitzt. Das hast du mir vorher gesagt. Und du saßt da nicht mehr. Ja. Und zwar sehr, sehr lange.
Sehr geweint hast du vom Fernseher.
Naja, ich habe mich vor allem sehr gefreut, als ich gehört habe, wer dich gerettet hat.
Ja, das war toll. Die Ehrenpreisträgerin des Deutschen Filmpreises, Margarete von Trotter, zusammen mit Katja Riemann, die ihre Laudatorin war, haben mich dann da rausgeholt. Und das war, glaube ich, der erniedrigste Moment meiner sogenannten Karriere, dass ich da wirklich wild geklopft habe. Bitte holt mich irgendjemand hier raus, ich muss da noch mal rein. Florian David Fitz hat niemanden neben sich sitzen, das ist doch ein Notfall. Und dann machte die wirklich fantastische Grand Dame Margarete von Trotter auf und schaute mich wirklich sehr liebevoll, aber auch ein bisschen mitleidig von oben bis unten an und dachte so, Mädchen, überleg doch noch mal, ob Filmbranche wirklich das Richtige ist. Und Katja Riemann war auch eher so ein bisschen underwhelmed davon, dass jetzt nur ich da stehe. Und das war ein bisschen unangenehm, aber das hat ja sonst niemand mitbekommen. Aber ich finde, es ist eine geile Geschichte, um ehrlich zu sein.
Manche Sachen, die im Fernsehen ein bisschen langweilig scheinen, sind ja dann in echt ganz, ganz toll.
Oder andersrum.
Wie war es beim Deutschen, wie war es beim Deutschen Filmpreis?
Naja, also es hatte seine Längen, ja. Habe ich ja schon mal erwähnt, dass es seine Längen hatte, wenn man da so saß. Man war wahnsinnig durstig. Und
reichen die da keine Getränke?
Nein, sie reichen keine Getränke, weil sonst muss man ja noch öfter pinkeln. Und wenn sich jeder so dusselig einschließt wie ich, dann ist ja wirklich vorbei dann. Was mich persönlich die ersten 2 Stunden sehr erfreut hat und dann die letzten 2 Stunden war so ein bisschen schlecht für mein Selbstwertgefühl, wie schön diese Menschen sind. Man sitzt die ersten und denkt so, wow, Lars Eidinger, du hast ein sehr symmetrisches Gesicht. Und dann irgendwann denkt man, wirklich, Paula Bär, wie schön kann ein... mich nicht an. Und sonst, mein Highlight persönlich war der tolle Ulrich Matthes, der jetzt der Vorsitzende von der Filmakademie ist und deswegen auch die verschiedenen Reden gehalten hat. Das ist so ein toller Mann. Ja. Ich bin ja sowieso verliebt in den seit dem Literarischen Quartett. Er war schon 2-mal da, weil er so abgeliefert hat. Und das letzte Mal, als er da war, hat er, glaube ich, Streit mit jedem angezettelt, jedes Buch einfach mal leidenschaftlich verteidigt und fiel irgendwann fast aus seinem Stuhl. Das ist doch Literatur, das muss man doch. Und seitdem liebe ich ihn sehr.
Man muss dazu sagen, Ulrich Matthes, großartiger Schauspieler, nicht nur im Film und Fernsehen, in Berlin, Deutsches Theater, liefert er regelmäßig ab.
Wie man sagt, in der Theaterbranche.
So sagen, das wäre schön, wenn Sie so sagen würden. Und er ist deshalb auch ein wahnsinniger Bücherleser, Magazin, Zeitungleser, weil sein Vater war Lokalchef beim Berliner Tagesspiegel und deshalb liest Matthes nach wie vor akribisch Zeitungen, Magazine, kennt jeden, weiß alles, unglaublich gebildeter Mann und ich fand auch sein Auftritt, er hat gestern für Iris Berben ein Lied gesungen, weil Iris Berben seine Vorgängerin als Präsident der Filmakademie war und er hat für sie The Lady is a Tramp gesungen. Ja. Und selbst singen kann er und es war toll. Und was mir auch gut gefallen hat, war Klaus Kleber.
Klaus Kleber, als der rauskam, dachte ich, was für ein cooler Ragazzo, wirklich. Also erstmal im perfekt sitzenden Anzug, sah man jetzt auch nicht so oft am Deutschen Filmpreis auf der Bühne, und kam raus, hat nicht gepromptert, hatte einfach so ein paar Karten in der Hand, hat ein bisschen erzählt und zwar so höllencool. Und dann hat er eine Sache gesagt, wo ich dachte, das gibt jetzt einen kleinen politischen Eklat.
Du musst vielleicht kurz erklären, was Promptern heißt.
Promptern ist, wenn das, was hier gerade passiert.
Was wir gerade machen. Genau. Sie müssen sich das so vorstellen, da hinten läuft alles durch, was wir sagen.
Richtig.
Ja? Sie können das nicht sehen. Wir sehen das. Unser gesamter Text steht da hinten.
Das war eine wahnsinnige Probe mit dem Unterbrechen. Das ist timingtechnisch sehr schwierig, bis wir das hinbekommen. Promptern ist den Text ablesen, statt ihn auswendig zu lernen oder frei zu sprechen. Und Klaus Kleber kam auf die Bühne, promptete natürlich nicht, hielt eine tolle Rede. Und dann gab es einen kleinen Moment, wo einige sich so ein bisschen aus Angst um die innenpolitische Filmakademie festkrallten, weil Ulrich Matthes hat natürlich als neuer Vorsitzender von der Filmakademie eine Rede gehalten. Und dann kam Klaus Kleber und Iris Berben hielt diese Reden natürlich die letzten Jahre vor ihm. Und er kam auf die Bühne und sagte, Uli, das war die beste Rede, die vor so einer Veranstaltung je gehalten wurde. Dann gab es so einen höflichen Applaus, aber einige dachten, was ist das für ein Dick-Move von ihm gerade, das zu sagen, Iris sitzt in der ersten Reihe und guckt gerade höflich. Und dann gab es den Applaus und dann sagte er, von einem Mann. Und die Leute rasteten aus, wo ich dachte, sauber gearbeiteter Gag, gutes Timing, Klaus Kleber, ich sehe die Late-Night-Show im ZDF in wenigen Jahren.
Absolut, ja.
Ist er noch ein junges, frisches Talent.
Ja. Alles in allem eine Veranstaltung, wo man sagt, schön, dass man mal da gewesen ist.
Sehr schön, danke für die
Einladung. Nächstes Jahr vielleicht nicht unbedingt wieder.
Ich guck, was an Einladung reinkommt für nächstes Jahr.
Ja.
Und dann werde ich hämische Karriereentscheidungen auf der Bühne erst treffen.
So machen wir das.
Das Brot ich esse, das Lied ich singe, sage ich immer. Und das hören die am Lerchenberg vom ZDF ja sehr gerne.
So, im Prinzip kann es aber auch sein, dass die nächste Einladung ins Haus flattert, und zwar von Frank Elstner. Frank Elstner hat eine, Sie wissen es alle, der hat quasi jede Show im deutschen Fernsehen alleine erfunden, vor allem Wetten, dass, Nase vorn und die Montagsmaler. Und jetzt hat er eine Talkshow für YouTube erfunden mit dem großartigen Titel Wetten, dass war's. Und der erste Gast war
Jan Böhmermann. Vielleicht können wir, war es Jan Böhmermann?
Vielleicht kennen einige von Ihnen Jan Böhmermann.
Ist Jan Böhmermann Begriff?
Ist der zufällig hier?
Ist Jan da vielleicht?
Und das,
nee, der hängt gerade mit Olli wahrscheinlich. Egal. Wir müssen im Rahmen dieser wunderbaren Lang nach der Zeit doch eigentlich sagen, dass Frank Elstner in einem langen Zeitinterview
mit meinen wunderbaren Kolleginnen und Kollegen Christine Meffert und Sascha Chaimowitz seine Parkinson-Erkrankheit öffentlich gemacht hat.
Und das, dann finde ich, ist dieser Gag mit dem Titel Wetten, das war's schon ganz schön cooler Move.
Sehr, sehr gut.
Und dann war Jan Böhmermann eben der erste Gast. Und es war ein...
Ein Clash.
Ein Clash, weil da natürlich zwei Leute aufeinandertreffen, die für die unterschiedlichsten Farben im deutschen Fernsehen stehen, die man so sich vorstellen kann. Frank Elstner, dieser eigentlich immer völlig unzynische, tolle... Also Gott, das klingt... Nee, red du mal.
Frank Elstner steht, ich bin ja tatsächlich mit Frank Elstner aufgewachsen, weil als 1981 das erste Mal Wetten, dass kam, ich war 6 Jahre alt und ich dachte, Donnerwetter, sowas kann es im Fernsehen geben, das ist ja viel toller als der tollste Kindergeburtstag, auf dem ich je war. Und da war dieser Frank Elstner, der in seiner Trägheit aber auch schon wieder cooler war als jeder Mathelehrer, den wir hatten. Und Anfang der 80er Jahre, da gab es nur coole Lehrer. Und ich kann mich an eine Begebenheit erinnern, das war 2 Jahre nach der ersten Sendung von Wetten, dass stürmten Demonstranten die Bühne. Und große Aufregung und Security hat versucht, diese Leute wegzuzerren. Und Frank Elstner ist ganz ruhig geblieben, ist aufgestanden und hat den großen Satz gesagt, bei mir in der Show wird niemand rausgeschmissen. Sophie und ich haben uns das auch zur Maxime gemacht, bei uns wird auch niemand rausgeschmissen. Und Elstner hat auch Jan nicht rausgeschmissen. Die beiden haben sich unterhalten und da, es war sehr interessant zu sehen, wie da 80er Jahre Fernsehen auf 10er Jahre Fernsehen getroffen ist. Und die beiden haben sich in ihrer Unterschiedlichkeit wahnsinnig gut verstanden. Die hatten Verständnis für den anderen, sie waren auch interessiert an dem anderen. Und Sie müssen sich das so vorstellen, ohne Publikum, ein Tisch, zwei Stühle, diese Männer sitzen da und unterhalten sich und es ist zu keiner Sekunde langweilig, was zum einen natürlich an Jan Böhmermann liegt, der ein ganz lustiges Kerlchen ist, aber zum anderen halt auch an Frank Elstner, der sehr genau, sehr exakt, was ist denn?
Oh, ich hoffe, er schreibt noch mal ein Buch einfach, damit hinten drauf als Pressezitat draufstehen kann. Jan Böhmermann, Doppelpunkt, ein ganz lustiges Kerlchen, Matthias Kalle, Zeitmagazin.
Ja. Frank Elstner hat aber auch sehr, sehr gut gefragt. Kein lustiges Kerlchen, aber du hast es unzynisch genannt. Ich finde, es ist wirklich ein vollkommen ironiefreies, man könnte im bösen Fall, würde man sagen, harmloses, aber sehr menschliches Format und ein menschliches Fernsehen. Und du hast es sehr genossen, das zu sehen.
Sehr, weil ich finde, harmlos, da gehört ja auch immer dazu, dass es ein bisschen fast ins Uninteressante abrutscht. Und das tut es bei ihm ja nie. Deswegen finde ich, mir fällt kein Besseres ein, aber harmlos wird dem eigentlich auch nicht gerecht. Ich frage mich aber auch, ob dieser Typ Fernsehmacher, Fernsehmacherin heute noch einen Markt hätte. Also wenn Frank Elstner heute anfangen würde, ob man das spannend fände oder ob nicht eigentlich jeder immer so ein bisschen edgy sein möchte. Ich nehme mich da überhaupt nicht raus. So, ich glaube, das ist ein bisschen Zeitgeist gerade, dass jemand, der die Aufrichtigkeit ins Fernsehen, auf die Bühne irgendwo hinholt, mit all ihrer Würde und Größe, dass das Publikum tendenziell gerade denkt, ach ja, da gucke ich mir lieber wieder einen YouTuber an, der sich einen Böller in den Hintern steckt oder so.
Ja, wir sind für das eine nicht zu haben, für das andere eher. Also für jemand, der Fernsehen auch wirklich ernst nimmt und der es auch sicher arbeitet und der ein absoluter Vollprofi ist, auch das hat man gesehen, er war vorbereitet, er kann wirklich auf den Punkt auch sprechen, das Timing stimmte zu jeder Sekunde. Mit anderen Worten, wenn Ihnen das hier ein bisschen zu verrückt ist und Sie nachher nach Hause kommen, YouTube anmachen, Frank Elstner eingeben, es ist keine verlorene Stunde, es macht sehr, sehr viel Spaß, sich das anzuschauen. Die Älteren von Ihnen erinnern sich vielleicht daran, dass der Nachfolger von Frank Elstner bei Wetten, dass ein gewisser Thomas Gottschalk war.
Das war der Frau Cindy aus Marzahn, oder?
Ja, Sophie. Okay. Und deshalb musste ich mir ja auch 50 Jahre Hitparade angucken und nicht du.
Das stimmt, da bin ich dir wirklich sehr dankbar, dass du das übernommen hast. Es gibt so ein paar Dienste, wo wir verhandeln, wer von uns macht das jetzt. Ich will nicht direkt sagen Pflicht, aber es wird schon auch...
Naja.
Es gibt dann so, also einmal 50 Jahre Hitparade ist dann so viel wert wie zweimal Lanz gucken. Also es gibt dann so eine gewisse, so ein Trade-off.
Nein. Letzten Samstag kam 50 Jahre Hitparade, Thomas Gottschalk hat es moderiert. Dieter Thomas Heck, der Erfinder der ZDF-Hitparade, ist vergangenes Jahr gestorben. Und Gottschalk hat es, du hast es ja nicht gesehen, ich hab dir Fotos geschickt, Screenshots, und du wusstest überhaupt nicht, was ist da? Und weil wir sie eigentlich auch nicht quälen wollen, haben wir uns dazu entschlossen, dass wir aus dieser Sendung und aus meiner Erfahrung mit dieser Sendung einfach jetzt deine Lieblingsrubrik machen, Kalles Top 3.
Kriege ich
einen Trommelwirbel?
Ich würde gerne dafür die 4 Millionen Leute...
Oh, ja, wow, vielen Dank. Ja.
Trommelwirbel. Ja. Kalles ja. Top 3.
Dankeschön, vielen Dank. Also.
Mit euch kann man arbeiten.
Ich hab leider nur 2. Weil es war nicht... Also es ging... Ja, ich hab... So. Platz 2. Irgendwann saß Gottschalk auf einem Sofa mit Marianne Rosenberg, Heino, Michael Holm und Wenke Mürre.
Da haben die Gästeredakteure auch wirklich wieder ganz tief ins Telefonbuch gerufen.
Ja, ja. Und sagte irgendwann den großen Satz, deshalb feiern wir mit euch ja heute 70 Jahre ZDF-Hitparade. Das Publikum reagierte genauso wie sie und Gottschalk sagte auf dem Sofa, ach, ist eh schon wurscht. Und dieser Mann ist einfach größer als das deutsche Fernsehen. Das macht auch Platz 1 deutlich. Er kam auf die Bühne, machte seine launige Anmoderation und sagte dann, ich muss es vorlesen, sagte dann, Herrschaften, als das ZDF gefragt hat, ob ich das moderieren will, habe ich gefragt, habt ihr nichts anderes? Dann haben die gesagt, nö, und dann habe ich zugesagt.
Weißt du, was ich erstaunlich finde? Ich glaube, du kriegst mehr Lacher für diese Thomas Gottschalk-Moderation als Thomas Gottschalk in der Situation.
Das lag aber auch am Publikum. Das lag aber auch, wir haben ein tolles Publikum und bei 50 Jahre Hitbar, ich weiß nicht, war einer von Ihnen da bei der Aufzeichnung? Ich weiß es nicht. Apropos Aufzeichnung, wir müssen es sagen, wir machen jetzt eine Rubrik, eine von Ihnen hoffentlich liebgewonnene Rubrik zum letzten Mal. Und zwar muss ich dich fragen, Sophie, läuft eigentlich noch Germany's Next Topmodel?
Ich habe mir das irgendwo... Ja.
Roger Willemsen schreibt. Eine unschöne Frau mit laubgesägtem Gouvernantenprofil bringt kleine Mädchen zum Weinen, indem sie ihre orthodoxe, hochgerüstete Belanglosigkeit zum Maßstab humaner Seinserfüllung hochschwindelt, über Persönlichkeit redet, sich aber kaum mehr erinnern kann, was das ist. Und sollte diese je zum Vorschein kommen, sie mit Rauswurf bestraft. Der Exzess der Nichtigkeit aber erreicht seinen Höhepunkt, wo Heidi Nationale mit knallschargen Pathos und einer Pause, in der man die Leere ihres Kopfes wabern hört, ihre gestrenge Entscheidung mitteilt und Wertes von unwertem Leben scheidet. Da möchte man dann elegant und stilsicher, wie der Dichter sagt, 6 Sorten Scheiße aus ihr rausprügeln, wenn es bloß nicht so frauenfeindlich wären.
Das ist einer der vielen Gründe, warum ich so gerne mit dir einen Podcast mache, Matthias. Ich habe am Anfang gedacht, das wäre ein Witz von dir, dass du das jedes Mal vorlesen möchtest. Und ich glaube, ich habe gerade den Zauber von diesem Zitat in seiner Gänze erst mit euch zusammen verstanden.
Nach dem 6. Mal, dass ich das vorlese.
Ja, das macht was anderes, wenn man das 300 Millionen Leuten zusammenhört und merkt, was das macht.
Wollen wir weitermachen, auch wenn Germany's Next Topmodel nicht mehr läuft? Ja, oder? Ich meine, ja, wir machen weiter. Wir machen es.
Das war jetzt so ein Thomas Gottschalk.
Ja, ja? Nee, das war, hey, hey. Hallo.
Ja, so. Michel. Ja, komm, hey,
Top, die Wette gilt. So.
Wir kommen jetzt zu einer ganz speziellen Rubrik, deswegen bin ich
die
sehr
gibt's froh. Die gibt es nur heute.
Die gibt es wirklich nur heute. Wird es auch nur heute geben, ja. Geht auch nur einmal.
Geht nur einmal.
Ist auch quasi qua Verwandtschaft nur einmal reproduzierbar. Wir reden über Mütter und Fernsehen. Aus einem einfachen Grund, die fantastische Mutter vom fantastischen Matthias Kalle ist heute im Publikum.
Sie ist im Publikum. Ich gucke nirgendwo hin.
Ich habe sie eben schon kennengelernt, muss ich machen, weil ich wollte den einen oder anderen Witz eventuell darüber machen, dass sie da ist. Und ich lerne die Leute gerne kennen, bevor ich die... Außer bei Lars Eidinger. Das ist wir haben unsere Mütter nach den Lieblingsfilmen und Lieblingsserien gefragt.
Ja, das haben wir gemacht im Vorfeld, weil wir wollten diese Rubrik irgendwann mal machen und heute bietet sie sich an. Und unsere Mütter haben uns ihre jeweilige Lieblingsserie und Lieblingsfilme genannt. Oder sie haben es versucht. Und deine Mutter ist nicht hier. Als meine Mutter mir ihre Lieblingsserie und ihre Lieblingsfilme genannt hat und ich die dir geschickt habe per SMS, bekam ich den Wut-Smiley zurück.
Den Wüterich. Ich war stinksauer.
Ja. Also, die Lieblingsserie meiner Mutter ist Im Angesicht des Verbrechens von Dominik Graf.
Frau Kalle, wollen Sie einen Fernsehpodcast mit mir machen?
Für die, die es nicht kennen, eine Grimme-Preis nominierte Serie, die vor 5 Jahren leider sehr, sehr lieblos von der ARD weggesendet wurde. Ein 10-Teiler über die Mafia in Berlin. Roland Zerfeld, liebe Grüße, war auch gestern auf dem Filmfest, Quatsch-Filmfest, Lola, Dings. Max Riemelt spielt mit ihm die Hauptrolle und es war wirklich eine sensationelle Serie. Und als meine Mutter mir das vor die Füße geworfen hat, dass das ihre Lieblingsserie sei, dachte ich, ja, genau, wogegen sollte ich eigentlich in meiner Jugend rebellieren? Aber
es ist der edelste Pick, den man machen kann. Es ist wirklich so, ja, Im Angesicht des Verbrechens. Okay, wow, man kennt sich offensichtlich so gut mit Serien aus, dass man eine Serie, die wirklich weggesendet wurde, mitbekommen hat. Es ist eine der besten deutschen Serien, die je produziert und geschrieben wurde. Ja. Wirklich, ja, okay.
So, und dann...
Gut, dass wenigstens einer in der Familie Ahnung von...
Und dann kam auch noch...
Der lag auf der Straße.
Den nimmst du. So, und dann gab es ja auch noch 2 Filme, die sie genannt hat. Sie musste eigentlich nur einen nennen, aber sie konnte sich nicht entscheiden. So. Und sie nannte als ihre beiden Lieblingsfilme Die Glücksritter, John Landis, Eddie Murphy, Dan Aykroyd 1983, ein Meilenstein des Humors und dann noch Die Unbestechlichen von Brian De Palma 1987, Kevin Costner als der Steuerfahnder, der Al Capone zur Strecke gebracht mit der großartigen Szene, geklaut aus Panzerkreuzer Potemkin, aber wem sage ich das, wo der Kinderwagen die Treppe im Grand Central Station in Chicago runterrollt. Du hast es dir heute extra nochmal angeschaut und warst in Tränen nah.
Ich war Untouchables habe ich mir nochmal angeschaut und war ein bisschen neidisch auf die
auf meine Mutter.
Auf deine Mutter und auf die Auswahl deiner Mutter. Also, was deine Mutter ausgewählt hat.
Ja.
Darauf war ich neidisch.
Ja. Ja. Ich war ein bisschen, also ich... Was hat deine Mutter ausgewählt?
Komm, du kannst jetzt schon auch einmal ruhig ehrlich sagen, dass du dich ganz doll gefreut hast und sehr stolz warst.
Ich bin sehr stolz auf meine Mutter. Und man muss dazu sagen, dass meine Mutter neben ihrem Studium, ich war da damals schon auf der Welt, neben ihrem Studium hat sie noch teilweise gearbeitet in einer Videothek, damit ich nicht der Einzige bin, der Geld verdienen muss. Und Und wissen Sie alle noch, was Videotheken sind? Das waren diese Dinger, diese Läden, da ist man reingegangen, hatte so einen Ausweis und konnte sich Filme mit nach Hause nehmen, musste die aber zurückgespult wieder zurückgeben. Das war das Entscheidende.
Wie Netflix, nur dass man da auch Eiscreme kaufen konnte.
Und zurückspulen.
Stimmt, wie Netflix mit zurückspulen.
Und da hat meine Mutter die ganze Zeit so Filme mit nach Hause gebracht, die wir uns dann gemeinsam angeschaut haben. Und das war nicht irgendein Scheiß, sondern das war dann wirklich The Untouchables, das waren die Glücksritter. Und da hatte ich tatsächlich sehr, sehr großes Glück. Kommen wir zu großem Unglück.
Ich habe meine Mutter gefragt und habe erstmal solide einen halben Tag keine Antwort bekommen. Auf eine WhatsApp-Nachricht. Also meine Mutter lässt mich auf gelesen am. Nur damit das auch nochmal...
Entschuldigung.
Und dann hat meine Mutter ihren Lieblingsfilm genannt. Das war Saturday Night Fever. Wo ich sage, okay, damit ist es ja, da muss man jetzt auch nicht mit Häme, kann man einfach wegschweigen, weglächeln. Okay. Mama ja. Kalle nickt gerade sehr vehement. Sie ist offensichtlich, vielleicht können unsere Mütter ja mal einen Fernsehabend zusammen machen.
Oder einen Podcast.
Das wäre so geil. Mach die Zeit, kein Problem.
Ja.
Und dann habe ich sie nach ihrer Lieblingsserie gefragt. Und dann sagte meine Mutter, du Sophie, ich gucke gern Zooserien. Und dann habe ich nachgefragt, was meinst du mit Zooserien? Na, diese Serien aus dem Zoo, die überall laufen. Und dann sagte ich, aber das sind ja keine Serien, ich meine so Serien. Nee, ist doch eine Serie, kommt jede Woche eine. Und dann wollte ich dann auch so ein bisschen in alter Journalistenmanier versuchen, eine gute Geschichte draus zu suchen, ein bisschen Fleisch an Knochen kriegen. Und dann, welche guckst du denn gerne? Und dann kam binnen weniger Sekunden eine Liste, weil meine Mutter nämlich jede Zooserie guckt.
Und die Liste gar nicht, wie viele Zooserien es gibt.
Diese Liste, wirklich, ehrlich war, alle Zooserien, die es gibt, wo ich meinte, Mutter, wo findet man denn sowas im Internet? Dann sagte sie, nee, habe ich mir selber gemacht. Damit ich keine Zooserie verpasse. Und ich habe den Eindruck, wir müssen da jetzt gemeinsam durch. Wilder, wilder Westen, die besten Zooberichte aus NRW. Und sie schreibt sogar zu, in welchem Zoo? Allwetterzoo, Münster und Zoom. Und Zoom, Erlebniswelt Gelsenkirchen, in Klammern WDR. Giraffe, Erdmännchen und Co. Frankfurter Zoo und Kronberger Opelzoo, in Klammern SWR, WDR, ARD und HR. Eisbär, Affe und Co. Wilhelma, Stuttgart, in Klammern SWR. Panda, Gorilla und Zoo und Tierberg Berlin, in Klammern RBB und BR. Elefant, Tiger und Co. Zoo Leipzig, in Klammern MDR und HR. Leopard, Seepferd und Co. Hagenbeck, Hamburg, NDR und BR. Seehund, Puma und Co. Zoo Geschichten von der Küste, WDR. Und zuletzt, wer kennt es nicht, Nashorn, Zebra und Co. Münchner Tierpark Hellerbrunn, ARD.
Das Irre ist, es kommt kein einziges Tier zweimal vor.
Das ist bestimmt so ein Politikum bei den dritten Programmen.
Ja, den Affen wollen wir aber.
Ja, ich muss mal mit dem SWR telefonieren. Ja. Wir haben einen Leopard im Titel, die können nicht jetzt einen Leopard zeigen im Aufmacher, da müssen wir drüber sprechen. Ja. Machen wir mal eine Telco wegen.
Ja.
Wir kommen zu meiner Zweitlieblingsrubrik.
Ja, deine Zweitlieblingsrubrik, da ist es, die ist dieses Mal ein bisschen anders. Wir kommen zum Jo der Woche und er ist hier. Heißen Sie willkommen, Jo Schück.
Beruhigen Sie sich. Guten Abend. Tag. Vielen Dank. Ist ja sehr herzlich bei euch hier.
Schon ganz
sehr
nett,
herzlich.
Oder?
Ja, sehr
Aber
herzlich.
Ich habe das Gefühl, bei euch im Aspektestudio auch.
Herzlich?
Ja, da sitzen die Leute. Anders als hier, die sitzen ja auf so Würfeln.
Ja, sehr gemütliche Würfel.
Die können die sich anlehnen eigentlich?
Nein.
Nee,
wir sparen ja auch ein bisschen. Wir sind ja ein öffentlich-rechtlicher Sender. Ja. Wir wollten die Rundfunkgebühren nicht verschwenden. Wir haben die Lehnen gespart.
Ja. Aber halbe Stunde, halbe Stunde oder dreiviertel Stunde Sendung? Dreiviertel Stunde.
Als großer Aspekte-Fan weißt du das natürlich.
Ja. Es ist mir manchmal zu spät.
Es fühlt sich halt wie eine halbe Stunde an.
Ja, ja, sehr gut.
Weil es so kurzweilig ist.
Sehr,
danke. Matthias.
Gut gerechnet.
Es ist ja nicht live. Ihr zeichnet auf.
Genau, live on tape, so wie dieser Podcast.
So wie dieser Podcast. Ihr schneidet nicht.
Nein.
Ah. Ihr? Manchmal. Ich habe manchmal eine Schwäche und Sophie lacht manchmal sehr viel.
Ja, ich habe manchmal Lachanfälle. In der letzten Folge wurde das ungekürzt drin gelassen. Kann man einfach mal eine Dreiviertelstunde mehr zuhören, wie ich einfach nur lache.
Ja. Ihr hattet gestern keine Sendung wegen des Deutschen Filmpreises. Und vor einer Woche gab es auch keine reguläre Sendung, aber dafür etwas sehr, sehr Spannendes. Du und deine Co-Moderatorin Kathi Saleh, ihr wart in Europa unterwegs. Für diejenigen, die es nicht gesehen haben, ich glaube, in der Mediathek ist es noch,
genau,
eine sehr, sehr gute, interessante, andere Art und Weise, eine Kultursendung zu machen. Magst du erzählen, was der Antrieb war, dass ihr beide auf Elektrorollern durch Europa gefahren seid?
Tatsächlich haben wir nur, also sahen die ja nur so aus wie Elektroroller. Es waren fußangetriebene Roller, ach, ohne Elektromotor. Wobei ja Elektroroller in ganz Europa gerade ein Riesentrend sind. Und ja, in Deutschland werden sie ja vielleicht je nach Verkehrsminister auch zu einem Trend.
Vielleicht,
ja. Müssen wir mal schauen. Und wir haben uns überlegt, wir wollen tatsächlich, sagen wir mal, nicht den hart politischen Ansatz wählen, sondern wir sind in diesem Falle wirklich, wir schauen dem Volk aufs Maul mäßig losgegangen und wollten mal fragen, was sind, also auch statistisch gesehen nach Umfragen, die größten Vorurteile, die es so gibt, die mit Europa zusammenhängen. Und wir wollen denen auf den Grund gehen und mal prüfen, wie ist der Wahrheitsgehalt. Also zum Beispiel, die EU mische sich zu viel ein, sagen viele Leute. Oder die EU mische sich zu wenig ein. Das ist ja sehr widersprüchlich auch. Sie ist, sei zu schwach, sie kann die großen Probleme nicht lösen. Dann sind wir also dahin gefahren, zum Beispiel jetzt nach Italien oder nach Polen, und haben mit den Menschen vor Ort gesprochen und ihnen auf den Zahn gefühlt. Und dann haben wir herausbekommen, dass manche Vorurteile sehr wohl ein Vorurteil sind und manche Vorurteile durchaus eine Urteilskraft besitzt.
So. Sehr gut, hat mir gefallen. Es gibt eine Szene, da bist du im Hamburger Hafen, also hier um die Ecke, auf einem Kran. Und hast dich quasi mit dem, das war nicht der Chef des Hamburger Hafens, der dir aber sehr, sehr gut erklärt hat, wie großartig Europa ist aus Sicht des Hamburger Hafens. Das fand ich sehr interessant.
Ja, er hatte die Perspektive eben aufgemacht, dass Hamburg auch sehr wohl von Tschechien zum Beispiel profitiert, weil Hamburg
ist der Hafen von Tschechien.
Ja, hat er gesagt. Große waren seine Worte, weil die ganzen Waren mit abgewickelt werden, während wiederum die Tschechen sehr eng mit den Chinesen zusammenarbeiten, sodass wir quasi der Hamburger Hafen auch ein europäischer Hafen ist. Und er hat sich vehement für Europa ausgesprochen, wobei ich sagen muss, gerade diese Stelle, die wurde sehr kontrovers diskutiert. Da gab es auch Zuschauer, die gesagt haben, ja, was wollte der Mann uns jetzt sagen. Manche haben es nicht so genau verstanden wie du. Gibt es offenbar Diskussionsbedarf.
Ich dachte, ehrlich gesagt, kontrovers diskutiert wird, dass du in den Ländern, wo du warst, immer am Ende in einer Bar saß und Bier getrunken hast. Es gab immer eine Einstellung, da saßt du, hast quasi im Off über das, was du erlebt hast, nachgedacht und hast ein Bier getrunken. Wo hat das Bier am besten geschmeckt?
Gute Frage. Ich habe ja mal, wie du vielleicht weißt, eine Bierdokumentation gemacht und seitdem bin ich sehr großer Bierfan und habe tatsächlich angefangen. Ja, Entschuldigung, Sophie.
Nee, ich auch.
Ach so, ja. Du auch.
Aber mehr Riesling bei dir.
Mehr Riesling.
Ach, das knallt.
So. Geht mir ähnlich. Deswegen Starkbierbraun ist das Tollste. Und ich fand tatsächlich in meiner Wahrnehmung, ich bin überhaupt kein Fan von belgischen Bieren. Tut mir leid, Belgien. Deswegen war ich in Brüssel nicht so gut aufgehoben. Ich fand tatsächlich die
meine Mutter.
Deine Mutter. Hat jemand gebuht, oder?
Nee, sie hat gelacht.
Ach so.
In Polen. In Polen gibt es das beste Bier. Also ich war ja nur in Polen, ja, in Brüssel und noch in einem anderen Land. Ich finde, in Polen gab es wunderbares Bier.
Ja.
Innovatives Bier. Ja, ist komisch, ne? Man weiß gar nicht, wie man sitzen soll.
Setz dich so hin, wie du möchtest. Ich folge dann.
Ja, folgen Sie mir, Frau Passmann.
Für alle, die das jetzt nicht sehen, sondern nur hören, das ist alles, wir haben, egal. Ich finde aber wiederkehrende Motive bei Aspekte ein spannendes Thema. Wir haben darüber schon mal kurz gesprochen. Ich habe immer großen Spaß an Porträts von Jungschauspielern, weil ich den Eindruck habe, mit Jungschauspielern in Porträts, genauso wie du am Ende von Beiträgen dann Bier getrunken hast in Kneipen, muss mit diesen Jungschauspielern immer über Wochenmärkte gelaufen werden. Ja. Der letzte war, glaube ich, der große Jonas Dassler, der den kultigen Frauenmörder aus dem Goldene Handschuh gespielt hat.
Den Honka,
mit dem wurde über Wochenmärkte gelaufen. Davor war ein Schauspieler, der einen Jahrespreis gewonnen hat, auch Wochenmärkte. Es wird viel einfach frisches Gemüse an der frischen Sonne.
Ich glaube, Jonas Dassler hätte wahrscheinlich den Fritz Honka nie so gespielt, wie er in Spielen gespielt hat, wenn er nicht vorher mit uns über den Wochenmarkt gelaufen wäre.
Ich glaube,
da gibt es einen Zusammenhang.
Ich höre aber bei Schauspielbiografien, wenn man die Leute nach dann 30 Jahren fragt, was war für euch so ein großer Moment, also auch gestern beim Filmpreis, da wurde ganz oft auch in der Dankesrede, diese Lola hätte ich nicht ohne damals den Dreh 2015, Aspekte, Wochenmarkt.
Gut, bei Jonas Dassler, wir wissen ja, da gab es ja noch einen anderen Autor, der da bei dem Film eine Rolle spielte. Und der hat ja auch ein Buch geschrieben, das heißt Fleisch ist mein Gemüse.
Da
gibt es eine Verbindung mit dem Wochenmarkt.
Ach so, verstehe.
Jetzt haben wir es. So, ja. Das ist ein bisschen schwierig.
Das ist aber sehr um die Ecke jetzt.
Ja, so ist halt Kultur.
Ja.
Ich verstehe es immer nicht. Ach, macht ihr doch alleine weiter. Ich gehe ein bisschen Fußball gucken.
Wir wollten die Gelegenheit nutzen, um mit dir eine Rubrik einzuführen, die wir gerne mit weiteren Gästen, so dennoch Leute zu uns kommen wollen, Sophie.
Das ist so schade, dass ihr keinen Fernsehpodcast macht. Die Mimik spielt schon eine gewisse Rolle.
Liebe Grüße.
Könntest du nicht den Sendeplatz von Aspekt einfach freimachen?
Ja, ja, ja. Du bist die Einzige, die den haben will. Die Allereinzige. Die einzigste Person auf der ganzen Welt.
Habe ich auch den Eindruck, dass es da eigentlich keine Rivalität in gewissen
Nein. Shows Freitag, gibt. Freitag 23 Uhr?
Ja.
Das wird der frei, der Sendeplatz? Hab ich da.
Frag doch mal Jan Böhmermann.
Wer?
Nie gehört. So. Und zwar eine beliebte, fast schon ausgeleitete Rubrik im Magazin ist, wenn man Prominente nach dem Soundtrack ihres Lebens fragt. Das machen wir nicht. Wir sind ein Fernsehpodcast, wir sind kein Pop-Podcast. Wir wollten mit den Leuten über den Fernsehbiografie ihres Lebens sprechen. Also die Sendungen, Serien, Inhalte, die einen durchs Leben begleitet haben. Und ganz banal gefragt, lieber Jo, was war die erste Sendung, an die du dich wirklich erinnern kannst, bewusst, die du auch gerne geschaut hast?
Die allererste?
Ja.
Na, was? Sesamstraße.
War ja, das so? Tatsächlich. Welcher Sesamstraßen-Jahrgang bist du? Bist du noch Samson und Tiffy und Manfred Krug und ja. Lilo Pulver?
Ja, oder? Lilo Pulver kenne ich
Lilo noch, Pulver.
Ja. Mhm. Ja.
Ja.
Wieso? Wer kam da? Gab es noch andere? Ja. Das ging noch weiter?
Sophie?
Ich habe keine Sesamstraße mehr geguckt.
Warum nicht?
Ich glaube, das war nicht mehr hip, als ich klein war. Ich bin das 94 geboren.
Na, wir hatten ja nichts.
Ja.
Es gab tatsächlich also ja nicht so viel.
Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich glaube, meine erste Sendung war Teletubbies. Tinky Winky, Dipsy, Lala.
Das ist lustig.
Aber, das ist, aber in dem Alter, aber Moment mal.
Und Tabby Toast.
Aber ich glaube, das war, soweit ich weiß, ist Teletubbies eine Sendung, die für Babys, Einjährige konzipiert ist. Oder?
Ja,
und ich glaube, dass Jo und ich zu einer Generation gehören, wo die Eltern sehr streng gesagt haben, vor 4 wird überhaupt nicht der Fernseher angemacht.
Ja, das stimmt.
Guck mal, ich gehöre zu einer Generation, die...
Da wurde der Fernseher sofort angemacht. Zack, hier,
guck mal. Im Kreissaal.
Mit der Muttermilch.
Du warst Kind.
Das erkläre ich.
Nee, ich habe Teletubbies, also entweder du irrst dich, was unwahrscheinlich ist, weil du mit Fakten besser bist als ich, aber oder ich habe die Teletubbies viel zu lange geguckt, weil ich erinnere mich, dass ich...
Das wäre nicht gut.
Ich erinnere mich, ich war schon in einem Alter, in dem man sich an Weihnachtsfeste im Nachhinein erinnert. Und ich habe ein eingerahmtes Teletubbies-Bild für mein Kinderzimmer bekommen und ich war bestimmt 7 oder 8. Und ich habe mich gefreut. Es war nicht so ein Geschenk, wo ich dachte, Mama, Papa, ey. Ich habe mich mega gefreut.
Was war deine Lieblingsserie mit 8?
Mit 8? Naja, als die ganzen Serien losgingen, also als man als Kind sich, wir hatten so ein Arbeitszimmer, hieß das, da hat aber nie jemand gearbeitet. Ich weiß bis heute nicht, warum das so hieß, aber es war im Keller ein Zimmer und da stand ein kleiner Fernseher.
Ja.
Und da hat man sich als 8-Jähriger, der ich da war, als ich 8 war, habe ich mich runtergeschlichen, wenn meine Mutter gerade nicht aufgepasst hat und habe versucht, dann diese Vorabendserien in ARD und ZDF zu schauen. Manchmal hatte ich das Pech, dass sich meine größere Schwester auch schon vorher runtergeschlichen hatte und die wollte immer andere Serien gucken. Aber dann, wenn ich es
das
mal
Das war der einzige Fernseher im Haus?
Nee, das war der aus irgendeinem Grund so ein Zweitfernseher, den aber keiner offiziell benutzen durfte. Und mein Bruder war relativ technisch versiert, der ist noch ein bisschen älter als ich und der hat dann tatsächlich so eine eigene Fernsehantenne gebaut. Und wir haben terrestrischen ARD-ZDF-Empfang im Keller gehabt, was unsere Eltern nicht wussten.
Ich möchte ganz kurz, die beiden anderen sehr jungen Menschen zusammen mit mir haben an der Stelle als Antenne gesagt, wurde den gleichen Gesichtsausdruck gemacht wie ich. What? Hä? Was redet ihr beiden?
Antenne ist doch das, was Tiki Winki auf dem Kopf hat.
Ja, genau. Da kommt sie nicht mehr aus. So, was lief auf diesem Fernseher?
Ja.
Ist da jemand, vielleicht, du erinnerst dich vielleicht auch dran, diese Serie, habe ich nachher erfahren, gab es schon Jahrzehnte auf Achse mit Manfred Krug. So ein blauer LKW, der durch Europa fährt.
Gunter Willers und Frank Meersdorf, Terminwarenfracht in alle Herrenländer.
Also völlig wahnsinnig, diese Serie. Vor allem,
unfassbare Serie.
Ja, wirklich. Vor allem
eine unfassbare Serie.
Man muss wirklich mal sagen, da wurde damals, und das ist ja wirklich in den letzten, in den 30 Jahren danach bis heute total verschüttet gegangen, bis zu Netflix, dass die Leute durch Länder gefahren sind. Zum Beispiel die Türkei oder auch Polen oder nach Mexiko sind die gefahren. Man hat also so ein kleines Auslandsjournal mit im LKW erlebt. Aber da wurde nicht übersetzt. die haben nicht Deutsch gesprochen, sondern die haben die Landessprache gesprochen. Und das gibt es ja nicht. Danach gab es das nie wieder im Fernsehen, was total schade ist, weil man in Deutschland spricht man ja Deutsch im Fernsehen. Bis heute eigentlich. Alles wird synchronisiert. Jeder Schauspieler, der irgendwie in Italien oder in Rimini irgendeinen Fall lösen muss, überall sprechen sie Deutsch. Die italienische Mama spricht dich auf Deutsch an. Das ist total sinnlos. Und bei Auf Achse war es eben nicht so. Und das erinnere ich bis heute. Das finde ich fast.
Was war deine erste Kinder? Auch Sesamstraße? Oder was war es bei dir?
Ich würde sagen, es war Sesamstraße und freitags kam nicht Sesamstraße, sondern Hallo Spencer. Das war von den Kinderserien als erstes an Auf Achse kann ich mich auch erinnern. Ich meine auch, dass ich irgendwann mal gelesen habe, dass es für die 80er Jahre unvorstellbares Geld gekostet hat, diese Serie zu machen, weil die wirklich komplett mit der Crew, mit diesen LKWs in diese Länder gefahren sind und da gedreht haben. Ich glaube aber, dass die erste Serie, die mich tatsächlich begeistert hat, war auch am Freitagvorabend ZDF, Western von gestern. Vielleicht erinnern sich da noch einige dran.
Daran
Western
sieht man, dass
von gestern,
auch noch ein
Western von gestern also kam immer abwechselnd mit Väter der Klamotte. Bei Väter der Klamotte.
Erklär doch noch mal ganz kurz. Ich habe jetzt gerade vergessen, worum es da ging.
Wo denn? Entschuldigung.
Worum es in den Serien ging, die du da gerade.
Man kann es sich fast zusammenreimen. Western von gestern war ein Zusammenschnitt von Western. Schnipseln aus den 20er, 30er, 40er Jahren, die in Amerika in den Kinos liefen.
Also nicht mal ein ganzer Film, sondern einfach nur.
Es war so Zorro, Fuzzi, so hießen diese Leute, die dort aufgetreten sind. Und Väter der Klamotte war im Prinzip das Gleiche, nur mit lustig. Also da sind Dick und Doof aufgetreten, da ist Stummfilm-Comedians und das waren immer so lustige Zusammenschnitte. Das kam freitags um 18 Uhr.
Mir geht jetzt.
So was gibt's im SWR.
Mit der Antenne. Ich bin. Weg.
Sowas gibt's im SWR aber heute noch, ne? Die besten Sketche aus den.
Das ist was anderes. Das ist was anderes. Das ist dann Atze Schröder redet nee. Mit Didi Hallervorden.
Nee, gar nicht. Es sind so wirklich so richtig alte, auch so Stummfilm-Sketche teilweise.
Aber Didi Hallervorden, also das war doch auch mal eine große Zeit.
Ja, wobei.
Bei dir nicht?
Das war nee.
Nie?
Ich kann mich bei Didi Hallervorden, waren es eher die Filme, die er in den 80er Jahren gedreht
genau,
hat.
Genau, Didi ja? Auf Didi vollen Touren.
Ich merke gerade, du hast so eine LKW-Geschichte ja? Da
noch. Didi auf vollen ja. Touren.
Didi der Doppelgänger?
Nee, auch nicht. Auch nicht. Was war denn eine Serie, die ihr nicht gucken durftet? Entweder weil zu spät oder weil irgendwie zu brutal oder noch nicht alt genug?
Also ich durfte ehrlich gesagt fast gar nichts gucken. Ich habe immer nur heimlich im Keller, im Arbeitszimmer, ja. im sogenannten, gesessen und habe heimlich Fernsehen geguckt, was ich nicht schauen durfte. Bei uns wurde auch, als Privatfernsehen aufkam, das war ja auch eine 80er-Jahre-Sache, in der ich aufgewachsen bin, wurde nicht angeschafft. Also Privatfernsehen gab es jahrelang nicht. Alle meine Freunde haben irgendwie angefangen, Tutti Frutti und sowas zu sehen. Was in dieser Zeit, wir waren noch nicht im geschlechtsreifen Alter, aber wir waren so in der Vorpubertät, das war natürlich eine ganz wesentliche prägende Erfahrung, Tutti Frutti zu sehen. Ich habe es nie
was?
Gesehen.
So ja, das sagt mir was. So. Ich habe ganz schlechte Erfahrungen damit gemacht, so mit Halbwissen zu raten, wer das moderiert hat, weil ich mich sehr oft vor Matthias schon blamiert habe. Deswegen, ich weiß, worum es geht, aber ich rede mal weiter.
Hugo Egon Balder, dachte ich.
Hugo Egon Balder und Hella von Sinn?
Nein. Die tauchte aber in diesem Kosmos auch auf, in diesem RTL-Kosmos war es, glaube ich. Ja.
Aber fast. Ja.
Ich wurde kurz selbstbewusst.
Also ich durfte quasi alles sehen und musste aber tatsächlich, ich bin ja noch aufgewachsen zu einer Zeit, wo es in jedem vernünftigen deutschen Haushalt eine Fernsehzeitschrift gab. Und es gab eine Zeit, da musste ich in den Fernsehzeitschriften ankreuzen, was ich gucken wollte. So, damit man sich da einen Überblick verschafft. Ich habe dann einfach alles angekreuzt, durfte das eigentlich auch gucken. Es gab eine Sache, die durfte ich nicht gucken, und zwar Aktenzeichen XY. Das durfte ich nicht gucken, weil meine Mutter der Meinung war, das ist zu brutal, das ist zu realistisch, das gibt's nicht. Also das nicht. Und ich, das war natürlich noch diese Zeit, du könntest dich noch erinnern, als Ede Zimmermann noch Aktenzeichen XY moderiert hat.
Ja, ich habe von ihm gehört. Ja.
Und nicht Rudi Zerne. Mhm. Und das war, in meiner Erinnerung war es tatsächlich so, dass ich dann auch wirklich Angst hatte, wenn es losging, dass ich bloß nicht so wie in die Büchse der Pandora gucken, also dass ich bloß nichts sehe davon, sondern sofort weggehe, sobald Aktenzeichen XY losgeht. Das war für mich das, was ich auf gar keinen Fall sehen durfte.
Stehen Sie hinter dieser Entscheidung, Frau Kalle? Okay, sie nickt. Na gut. Ich durfte, man merkt wirklich, dass ich ein bisschen jünger bin. Ich durfte nicht, meine Eltern waren auch, oder meine Mutter, die da vor allem die Fernseherei überblickt hat, war da relativ liberal und ließ mich auch viel gucken. Eine Sache, die sie mit meiner Schwester immer zusammen gerne geguckt hat, wo ich immer sofort ins Bett musste, im Nachhinein verstehe ich diese Entscheidung sehr gut, war Sex in the City. Und ich war halt 11 oder so. Wirklich kein Alter, wo man über die Erfahrung von 4 New Yorker Frauen zum Schuhe kaufen was mitbekommen muss. Und ich musste immer Freitagabends war große Familientradition, die Wochenschau zu gucken. Und ich musste immer ins Bett. Immer dann, wenn Anke Engelke zurückgegeben hat an Ingolf Lück mit Danke Anke, zurück zu Lück. Und das war der Moment, wo ich ins Bett musste und die ging ja noch weiter und ich war immer stinksauer. Und ich habe bis heute so ein Trauma, ich habe so ein bisschen Pavlovscher Hund, dass immer, wenn ich das höre, sofort schlechte Laune bekomme. Weil ich weiß, meine ganze Familie da unten hat die Zeit ihres Lebens am Freitagabend im Wohnzimmer. Und ich muss als Kleines natürlich hoch ins Bett.
Mir ging das so mit Wetten, dass tatsächlich. Also ich durfte Wetten, dass den Anfang immer schauen. Das war noch irgendwie harmlos. Aber früher war das ja so, damals zumindest, dass man erst geredet hat und dann kamen irgendwie die Wetten so hintereinander weg. So erinnere ich das zumindest. Zumindest war das immer so, dass am Anfang so Leute auf dem Sofa saßen und immer wenn dieses ganze langweilige Gelaber vorbei war, musste ich ins Bett.
Du durftest die Wetten nicht sehen.
Nee, dann trat immer irgendwie so Phil Collins oder irgend so jemand auf und während des Musikactes musste ich dann ins Bett gehen. Ja. So, jetzt reicht's aber auch langsam. Was für Phil Collins ist auch egal war.
Das ZDF hat in den 80er Jahren Showformate auch am Donnerstag gemacht. Unter anderem Dalli Dalli oder der große Preis mit Wim Tölke. Und beim großen Preis mit Wim Tölke gab es immer einen Einspieler, für den Loriot verantwortlich war. Das waren ein Elefant und ein Hund, Wum und Wendelin.
Tölke.
So ist das.
Das kenne
genau.
Ich auch noch.
Ganz genau. Wum und Wendelin. Und ich durfte wach bleiben, bis Wum und Wendelin kamen. Und wenn Wum und Wendelin fertig waren, musste ich ins Bett. Also ich glaube, das...
Ich finde das aber eigentlich schön.
Was?
Ich finde das schön, dass es...
Dass ich ins Bett musste?
Nee, ja, das wurde auch mal Zeit langsam.
Ja.
Ich finde das schön, dass es so damals als lineares Fernsehen, glaube ich, in Familien noch eine größere Rolle gespielt hat als heute, dass es so Traditionen gab, dass ganz klar war, eigentlich das Fernsehprogramm übernimmt gerade eine pädagogische Entscheidung. Das finde ich super.
Es hat auch so viel Struktur gegeben. Tatsächlich.
Ja.
Der Fernseher hat dir Struktur in den Alltag gegeben.
Ja. Das klingt heute jetzt komisch, aber
bei uns zum Beispiel abends immer, es wurde immer die Simpsons geguckt, 18.05 Uhr. Man musste die Pro7-News noch ertragen, wenn man zu früh dran war. Und dann wirklich Punkt 19 Uhr hat meine Mutter das erste Mal zum Abendessen gerufen. Und dann waren natürlich die Simpsons meistens noch nicht ganz vorbei. Und wenn wir einen guten Tag hatten, konnten wir noch so 7 Minuten verhandeln. Aber Mama wurde schon ein bisschen böse, weil wenn Abendessen gerufen wurde, kamen alle zum Tisch und es wurde zu Abend gegessen und haben wir meistens das Ende von den Simpsons verpasst.
Totaler Wahnsinn, dass die Simpsons so eine jahrzehntelange Erfolgsstory sind. Die haben ja im ZDF angefangen.
Ende der 80er Jahre hatte das ZDF die Rechte für die Simpsons, aber haben es irgendwie
dann
nicht.
Dann wieder verkauft, ja. Manche Trends werden nicht erkannt.
Die haben es verkauft, weil sie meinten, lohnt nicht.
Lohnt nicht.
Ja,
versteht
es passt
keiner.
Nicht so zu uns, ist auch nicht so
ist
lustig.
Das für Kinder? Ist das nicht für Kinder? Wir wissen es nicht genau, weg damit.
Genau.
Ja, war eine gute Entscheidung. Viele gute
ZDF-Entscheidungen.
Jetzt ist es ja so, du arbeitest beim Fernsehen, Sophie redet mit mir übers Fernsehen. Gab es für euch einen Moment in eurer Kindheit, in eurer Jugend, wo ihr Fernsehen geschaut hattet und gedacht hattet, wo ihr wirklich begeistert wart, wo ihr etwas gesehen habt in diesem Kasten und dachtet, Donnerwetter, das ist ein Zaubergerät, was da vor mir steht, weil ich da was ganz Großartiges gerade sehe. Gab es das bei euch?
Ja. Möchtest du zuerst?
Nee, ich denke noch drüber nach. Also eigentlich immer, wollte ich gerade sagen.
Ja?
Für mich war das tatsächlich immer ein Zaubergerät, weil da Dinge rauskamen, die ich ja sonst nicht erlebt habe. Und selbst Phil Collins noch 1,30 zu sehen, bevor ich ins Bett gegangen bin, das war ja auch ein Zauber.
Ja.
Tatsächlich bin ich da ein Retro-Nostalgiker schon fast, weil ich überhaupt die Überlegung, bis heute, also bis Netflix, finde ich es Wahnsinn, dass es Menschen gibt, die irgendwie einen technischen Weg gefunden haben, sowas zusammenzubauen, durch irgendwelche Kabel und Satelliten und Kanäle zu schicken und dann kommt das bei mir wieder raus, aus welchem Gerät auch immer. Ich finde das bis heute völlig faszinierend, dieses Fernsehen, sie lachen, aber das ist doch wirklich, ein Traum, eine Zaubermaschine von Anfang an, oder?
Ja.
Ja, hat vollkommen recht.
Ich glaube, dieser Zauber, den hat man...
Lass ihn reden.
Nein, es ist genau so. Es ist genau so.
Recht. So, und das finde ich ein bisschen schade. Ich bin wirklich niemand, der irgendwie so Generationen, wäre ich mal früher oder später oder so geboren, Nostalgiker bin. Aber das ist, glaube ich, ein Gefühl, das ich sehr schade finde, dass ich es nie habe oder haben werde, weil ich bin natürlich mit einem Fernseher aufgewachsen, aber ich bin schon mit dem Internet groß geworden und auch mit Smartphones und ganz vielen anderen so Bildschirmendgeräten.
Aber du
und
hattest die Teletubbies. Das kann dir keiner nehmen.
Und für mich ist das Fernsehen, glaube ich, anders wertvoll. Es war nicht das Tor zur Welt für mich. Für mich war das Internet das Tor zur Welt. Das Fernsehen war so okay, war nett. Wenn Wetten, das kam, war okay, aber man hat auch schon abgeschaltet, wenn was Geileres im Internet unterwegs. Also man hat dann auf knuddels.com rumgehangen stattdessen. Und das finde ich fast ein bisschen schade, weil ich glaube, diese Intensität, diese intensive Verbindung mit Fernsehen, das einem erlaubt, die Welt zu sehen, die man sonst nicht sehen kann in Kleinstadt XY, das habe ich nicht, werde ich auch nie haben.
Ich hatte das komischerweise ganz oft, wenn ich mir Sportübertragungen im Fernsehen angeschaut habe, von denen ich wusste, das passiert gerade genau zu diesem Zeitpunkt woanders auf der Welt und ich bin dabei. Das ist gar nicht mal so sehr bei WMs oder EMs der Fall gewesen, sondern tatsächlich bei Olympischen Spielen. Und meine bewussten ersten Olympischen Spiele waren 1984 Winterspiele in Sarajevo. Wer erinnert sich nicht? Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich fand, damals war ich 9 und damals hat mich Eishockey interessiert und Alpinski, und meine Mutter sagte dann irgendwann zu mir, heute ist das Finale im Eistanz. Da ist so ein Paar, die sind super. Und ich dachte, ich gucke mir doch jetzt nicht Eistanz an. So. Und dann kam die Kür von Jane Torvill und Christopher Dean, die zu Bolero getanzt haben. Und ich war 9 Jahre alt und saß mit offenem Mund fassungslos vor diesem Fernseher, weil ich bis dato so etwas Schönes und so etwas Harmonisches und so etwas Großartiges noch nie gesehen hatte. Und die Vorstellung, dass das gerade, keine Ahnung, 1000 Kilometer weiter weg passiert, aber ich bin dabei, wo diese Großartigkeit gerade passiert, die habe ich tatsächlich immer noch, wenn ich Live-Fernsehen gucke, weil ich es immer noch, genau wie du gesagt hast, diese Zaubermaschine, diese Sehnsuchtmaschine, dass ich bei etwas teilhaben kann, ohne die Umwelt zu zerstören, indem ich dahin fliegen muss. So. Also das finde ich immer noch toll.
Ich habe so zwei Sachen. Das eine gar nicht, weil die Show an sich so toll ist, sondern weil ich glaube, das, was damals vielleicht Wetten, das als kollektives Erlebnis war, war bei uns in der Familie mit meinen Geschwistern, jetzt nicht lachen, die eigentlich total trashige britische Comedy-Serie Little Britain. Weil wir waren alle drei großer Little Britain-Fan. Heute schaue ich es und finde es unerträglich. Es ist Humor, der mir körperliche Schmerzen bereitet. Es ist irgendwie eine Mischung aus eklig und awkward. Und damals, wenn Little Britain auf Comedy Central kam, sind meine Geschwister und ich vor den Fernseher gestürmt und haben so lange Comedy Central und zusammen Fernsehen geguckt, in Harmonie und Eintracht, mit einem großen Glücksgefühl, dass ich das total schön fand, nicht wegen der Serie, sondern wir haben jeden Gag mitgesprochen, wir haben uns auf alles gefreut und wussten dann, wie es ausgeht, und jede Pointe war völlig klar, weil es auch eher so mitty geschrieben war, muss ich jetzt nein auch sagen. Und das, deswegen habe ich ein großes Herz für Little Britain. Und ich glaube, mein Serien, ich bin ein Spätzünder, was Serien angeht. Ich fand das ganz lange, habe ich das nicht so verstanden, warum man so viele Serien gucken soll und so viel Zeit investieren soll. Und was mich wirklich radikalisiert hat mit so 18, 19 war Sherlock.
Sherlock. Deswegen auch deine stete Liebe zu dem Hauptdarsteller.
Wer, was?
Ja.
Genau, Sherlock war die erste gut geschriebene Serie, die ich gesehen habe. Ich habe die im Fernsehen gesehen und dachte so, hä, so kann Fernsehen sein? Schnell und lustig und klug und der Hauptdarsteller ist irgendwie ein komischer Soziopath und trotzdem mag man den. Da habe ich gemerkt, Serien können ja Spaß machen, und dann war ich komplett drüber. Dann habe ich nur noch Serien geguckt.
Wollen wir eine Sache?
Du magst nicht über Benedict Cumberbatch reden, ne?
Weißt du,
also überschätzt dich.
Ich würde jetzt gerne eine Sache ausprobieren mit euch, wo wir das Publikum möglicherweise mit einbinden können. Und zwar habe ich etwas vorbereitet. Und zwar würde ich gerne Fernsehserien Titelmusiken anspielen. Mhm. Und bin mal gespannt, inwieweit das erraten wird. Ich kann schon mal vorweg sagen, Teletubbies sind nicht dabei.
Kann ich aber auch singen, das ist kein Problem.
Das war mir klar. Ich versuche jetzt mal, ob wir da technisch, weil wir hatten da, deshalb war der Einlass auch ein bisschen später, wir hatten technische Probleme.
Wir waren kurz vor der Überlegung, ob er das vorsingt alles.
Aber das ist aber schade.
Ja, finde ich auch. Ich würde mal vorschlagen, nicht liken. Ich spiele mal,
Spielen Jo und ich gegeneinander?
Spielen wir gegeneinander?
Spielen wir mit dem Publikum? Wir spielen gegeneinander und mit dem Publikum. Also einfach.
Einfach Spaß haben, einfach eine gute Zeit haben.
Einfach eine gute Zeit haben. Einfach
ganz locker, kein Wettbewerb.
Ja, wir zählen auch keine Punkte.
Einfach. Das ist, also vielleicht ganz kurzer Hinweis, das ist tatsächlich, war auch ein Hit einer Band, aber ist auch die Titelmusik einer Serie. Richtig.
Wow.
Absolut richtig. Es ist Dr. House. Es ist Dr. Super.
Ist das?
Dr. Super.
Nee, das ist nicht das, was ich dachte.
Es ist Massive Attack.
Hätte ich es mal gesagt, dann wäre ich jetzt so cool.
Ja.
Massive Attack. Ja. Love.
Nicht schlecht.
Love is a doing word for you. The summer. Gentle emotion shakes me, makes me blinder. It's on my brain. Ich glaube, das wirkt zu Hause, wenn man das jetzt hört, ohne hier zu sein, noch beeindruckend.
Ja, das glaube ich auch.
Okay, wir werden jetzt alles singen übrigens.
Wir gehen
das konnte ich auf Gitarre spielen übrigens. Radiohead Teardrop.
Ja. Radiohead?
Nicht Massive Attack. Entschuldigung.
Genau. So. wir gehen in die Zeit etwas weiter zurück und vielleicht erinnern sich einige auch noch daran. Entschuldigung?
Miami Vice. Ja, es ist Miami Vice.
Es ist Miami Vice.
Können wir noch mal kurz weiterhören? Ander großer Film meiner Jugend war School of Rock, wo Jack Black zu dem Schlagzeuger sagte, kennst du noch Miami
Weiß?
Und da gibt es dieses Schlagzeug-Solo. Okay, die Geschichte flaut ab. Mal bitte.
Okay, Zusatzfrage. Wie heißt der Komponist?
Hans Zimmer.
Nein. Ja, Jan Hammer. Ganz genau. Sehr, sehr tolles Publikum, was wir hier haben. Und deshalb wird das, was ich jetzt anspiele, ein leichtes für Sie sein.
Teletubbies.
Entschuldigung, was? Ja, natürlich. Natürlich ist es Breaking Bad.
Breaking Bad, kleiner Teaser an der Stelle, wir werden irgendwann eine Sonderfolge machen, wo wir über Serien sprechen, die einer von uns entgegen des Hypes nicht gesehen hat. Bei mir ist es Breaking Bad. Ich habe bis heute kein Breaking Bad gesehen.
Wieso ist der
nicht, aber nicht, aber nicht aktiv, weil ich sagte, ich will es nicht gucken, sondern einfach ist er mir vorbeigegangen. Ich habe noch die letzte Staffel Teletubbies zu Ende geguckt. Plot Twist am Ende.
Ja.
Oh. Dumbledore stirbt.
Vielleicht erinnern sich einige noch daran. Beverly Hills 90210.
Kein Privatfernsehen.
Wirklich,
ich habe das nie gesehen.
Ja.
Wie mit Breaking
Bad. Hast du was aus den sogenannten Zehnerjahren?
Ja, Sophie. Zufällig habe ich etwas aus den Zehnerjahren.
Irgendwas aus den Lebzeiten von Sophie.
Ich muss mir noch richten. Gut. Stranger Things.
Oh ja, Stranger Things.
Ich hab gespickt.
Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Da hoffe ich auf meine Mutter.
Muppet
Jawohl,
Show!
Jawohl, natürlich die Muppet Show! Die Muppet Show!
Große Musik.
Ich hätte das gerne gehabt als Jingle für die Schaulustigen. Haben wir aus rechtlichen Gründen nicht bekommen.
Wirklich nicht? Das kann doch, die Muppet Show kann doch keine so guten Anwälte haben. Kannst du mir doch nicht erklären.
Die Muppet Show
kennt doch keiner.
Können wir auf
die
Risiko
ja kein
einfach
Mensch.
Machen, oder?
Die kennt ja kein Mensch. Die kennt ja kein Mensch. Etwas, was ich nicht kannte, aber du wahrscheinlich, obwohl du ja eigentlich auch nicht.
Sex in
the
City. Großer Satz übrigens von Jonathan, von den sehr von uns geliebten Fab Five von Queer Eye, war, wenn Game of Thrones ein neues Intro bekommt für die letzte Staffel, warum musste Carrie Bradshaw eigentlich diese ganzen 6 Staffeln dieses hässliche Tütü tragen?
Eine berechtigte Frage.
Ich einen Ohrwurm haben die ganze Nacht. Also wenn Sie nachher, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von der langen Nacht der Zeit, nachher im Mojo Club mit uns gemeinsam noch feiern, ich bin die in der Ecke sitzt und Sex and the City summt.
Hast du noch einen?
Komm, einen noch.
Ja, ich habe noch einen. Schwierig. Vielleicht. Höre ich schon die richtige Antwort? Ja. Ja.
Was?
Ja.
Wie?
Cheers.
Making your way in the world today takes everything you've got.
Cheers ist eine großartige Comedy-Serie aus den 80er Jahren.
Aber es schon einige Leute hier irritiert. Muss man sagen. Nicht nur wir beide.
Ja, aber einer hat es gewusst. Ja, und zwar nach,
finde ich schön.
Und zwar nach drei Noten.
Ja.
So. Also wir haben ein Sensationspublikum.
Kennt ihr diese eine Melodie? Ich weiß nicht, ob die in deiner Liste drin ist.
So fangen immer die besten Geschichten an.
Die geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Die ist wirklich reingebrannt. Und mir ist sie jetzt gerade in den Kopf gekommen. Und ich weiß nicht warum, weil die Serie war nie sensationell, aber sie war irgendwie immer da. Vielleicht kennst du die sogar und du kennst sie garantiert. Die geht so.
Lindenstraße?
Nee. So ähnlich. Landarzt, genau.
Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht.
Bravo.
Was seid ihr denn bitte?
Also, Doppelapplaus. Ja. Und
ich
frage mich wirklich, warum diese Titelmelodie so in mein Gehirn gebrannt ist. Ich war nie Fan dieser Serie, sie war aber da. Und es ist irgendwie manche Melodien schaffen es so stark da zu sein. Fast so wie bei Cheers.
Ich bin ganz schlecht, was Intro-Musik angeht. Was ist das jetzt?
Der
Mentalist.
Angeblich der Landarzt.
Ach so.
Da fährt dieser Volvo jetzt übers Land.
Wenn wir sowieso schon so lustig haben, ist ein bisschen wie so eine Party, wo alle leicht angesoffen gerade.
Ja, genau.
Ich will auch noch
mal.
Lass mal kurz zu Ende spielen. Der einzige, also ich finde Intros ganz oft nach der dritten Folge anstrengend, gerade wenn man so binge-watcht, aber es gibt das großartige, diese Serie, die wir beide gut finden.
Meinst du? Diese
Leute. Müssen wir schneiden, mir fällt der Titel nicht ein.
Aber?
Großartiger, The Wire, natürlich. The Wire. Und die haben nämlich denselben Song, jede Staffel einen anderen Künstler, eine andere Künstlerin, die Interpretation macht. Und es ist jedes Mal großartig. Man denkt, jede Staffel, geiler kann es nicht werden. Und dann kommt die nächste Staffel und man denkt, es wird noch besser. Findest du das?
Ich suche und ich würde, Sophie, einen nur für dich. Einen nur für dich.
Man muss aber auch sagen, die Musik ist auch echt gut.
Also, ja.
Die ist so fast so gut wie die Serie.
Die ist sehr, sehr gut.
Aber eigentlich fällt einem doch, bei Titelmelodien fällt mir immer als erstes A-Team ein, wenn ich über so alte Serie, oder?
Ja. Der Song von Ed Sheeran.
Ja, genau. Ist Ed Sheeran der von den Teletubbies?
Nein, der ist aus Game of Thrones.
Das ist der so aus Ron Weasley. das kenn ich.
Ihr müsst euch kurz unterhalten, ich muss hier The Wire suchen.
Doch, super, also klasse. Wie ist?
Ich wurde ja, ich habe auf Instagram... Mit was, wie?
Ja, frag mal.
Ich wurde auf Instagram, habe ich gesagt, falls jemand Fragen hat. Und eine Frage an dich war, müssen die Chucks, die er immer im Fernsehen trägt, nicht langsam ausgelatscht sein? Trägst du die oft bei Aspekte?
Immer. Entschuldigung, Jo ist beim ZDF, die haben, weißt du, wie viele Chucks die haben?
Ja.
Es gibt einen Raum, da sind nur Chucks drin, in der Größe von Jo.
Ja, nur Chucks. Wir haben einen Chucks-Raum. Weiße Chucks-Raum. Nee, tatsächlich, also ich wechsle ja gelegentlich meine Kleidung, aber die Chucks habe ich fast immer an. Aus ehrlich Bequemlichkeitsgründen. Was Sie nicht sehen können, wenn Sie gerade zuhören, Sophie Passmann hat auch weiße Chucks an. Wir sitzen nebeneinander und sind wie Zwillinge.
Wie die coolste Gang der Stadt.
Ja.
Und ich muss ganz kurz, das ist ab und zu so, Katja Saalfrank kommt jetzt.
Ja, Mensch.
Der muss sich gerade die weißen Chucks anziehen. Der hat leider als einziger von uns das mit dem Fernsehen ernst genommen und sich gut angezogen. Ich habe halt so eine Jogginghose und ein.
So, ich habe ein Lied noch. Und wenn ihr das nicht wisst, dann brechen wir sofort ab.
Twin Peaks.
Oh, oh.
Ja.
Noch nicht auf der Welt gewesen, aber...
Twin Peaks habe ich alles mir im Nachhinein...
Ja.
Ach, was für eine großartige Serie.
Hat dir gut gefallen?
Ja, da hast du mich mal irgendwann sehr traurig mitgemacht, als du mir erzählt... Ich hatte den Eindruck, Twin Peaks ist das Größte, was filmisch je passiert ist. Und du hast mir erzählt, dass sie eigentlich nach jeder Folge dachten, jetzt ist auch vorbei, jetzt können wir mal aufhören mit dem Scheiß. Und dass sie nach jeder Folge die Nachricht bekommen haben, wir müssen noch eine. Ja. Und dann haben sie irgendeinen Scheiß sich zusammengeschrieben.
Die Idee, genau, die Geschichte... Eine wahre Geschichte. David Lynch dachte, er verarscht einen Fernsehsender und denkt sich eine Serie aus, die sofort abgesetzt wird. So. Und deshalb haben die immer von Folge zu Folge produziert und dann passierte das Unglaubliche, ein Riesenerfolg. Und der Fernsehsender hat immer gesagt, wir müssen mehr, wir müssen mehr. Aber David Lynch und sein Co-Autor hatten überhaupt gar keine Idee, wohin mit dieser Serie. Und deshalb ist auch das ist auch die Auflösung so deprimierend.
Gibt es eine Auflösung?
Ich verstehe. Ja, es gibt so eine halbe. Es geht nach hinten raus, wird es sehr, sehr seltsam. Also es fängt super an, aber weil die überhaupt gar keine Idee hatten, wohin mit dieser Serie, weil sie wirklich damit gerechnet haben, nach 3 Folgen wollen die das nicht mehr. So kann man sich täuschen. Ähnlich wie bei den Schaulustigen.
Da weiß man am Ende auch nie, was
man weiß.
Da
nie
warten wir auch immer. Donnerstagmorgen warten wir auf einen Anruf.
So sagen, aus das Hamburg. War's. Das war's.
Dürfen wir noch eine Folge? Ja, na gut. Ja,
und dann müssen wir uns wieder unterhalten und sagen, was machen wir denn jetzt? So.
Es hat mir aber auch dieses Mal wieder sehr, sehr viel Spaß. Mit am meisten Spaß gemacht. Unter anderem wegen Jo Schück und aber auch wegen Ihnen. Es hat so viel Spaß gemacht.
Großartiges Publikum.
Ja, Applaus
vielen
für
Dank.
Sie bitte.
Jo, danke, dass du auch da warst. Also wenn Sie diese Folge nochmal nachhören wollen, wenn Sie sich selber nochmal hören wollen, mit Ihrem Klatschen, mit Ihrem Lachen, mit Ihren Zwischenrufen, am 17. oder?
Mai.
17. Mai, abrufbar überall, wo es Podcasts gibt. Das wird dann die regulär 6. Folge der Schaulustigen sein.
Abonnieren Sie sowieso diesen Podcast in einer Ihrer geliebten Podcast-Apps. Abonnieren Sie die anderen Zeit-Online-Podcasts, unter anderem Alles gesagt mit Christoph Arment und Jochen Wegner, die gerade an anderer Stelle in Hamburg aufzeichnen. Abonnieren Sie die vielen anderen Angebote. Feiern Sie nachher mit uns im Mojo Club. Und wie gesagt, verschiedene Chefredakteure werden nachher an dieser Stelle tanzen.
Und schauen Sie bitte sich Aspekte an. Auch das lohnt sich. Wann kommt die nächste reguläre Sendung? Ich glaube, nächsten Freitag. Oder habt ihr noch mal?
Am nächsten Freitag kommt eine Spezialsendung aus Venedig. Und danach kommt die erste reguläre Studiosendung im Mai. Am 17. Mai.
Na.
Welcher Schauspieler wird über den Wochenmarkt laufen? Kannst du schon verraten?
Na, darüber darf ich nicht reden.
Okay. Notieren Sie sich den 17. Mai ab 10 Uhr ungefähr. Unser Podcast, die Schaulustigen. Und am Abend um 23 Uhr
Aspekte.
Schöner kann ein Freitag nicht sein. Vielen Dank für Ihr Kommen. Jo, vielen Dank, dass du da warst.
Ganz herzlichen Dank.
Ja, danke, ja. Jo. Schön.
Großer Applaus.
Großer Applaus. Vielen Dank. War mir eine Freude. Blöd, ne? Der ist ja eigentlich ganz nett.
Der ist ja wirklich sympathisch. Ich habe gedacht, wir können... Wollen ich fühle mich ein bisschen schäbo, den Jo der Woche jetzt weiterzumachen.
Ich glaube, wir lassen das mit dem Jo der Woche, oder?
Brauchen wir eine neue Rubrik.
Also das machen wir nicht normal. Der ist ja...
Der ist wahnsinnig nett. Der ist auch einfach so schlagfertig. Und
wir machen das.
Mir macht das keinen Spaß mehr, mich über Jo zu lustig zu machen.
Nö, dann lassen wir das, oder? Kein Jo der Woche mehr.
Überlegen wir uns bis nächste Woche was anderes.
So machen wir es.
Herr Kalle, es hat mir großen Spaß gemacht.
Frau Passmann, bis bald, ne? Tschüss.
Ja, tschüss. Mein Management meldet sich dann.
Tschüss, ja. Tschüss.